Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke.
Herzlich willkommen zum Zungenspitzer-Podcast rund um Kabarett und Comedy, heute zu Folge 49. Ich bin Tilman Lucke, Kabarettist aus Berlin und spreche jeden Mittwoch mit Kabarettistinnen und Kabarettisten aus ganz Deutschland. Heute gibt es eine kleine Ausnahme, heute kommt niemand, der auf der Bühne steht, sondern hinter der Kamera, was nicht weniger wichtig ist. Ich spreche nämlich mit dem Videoproduzenten Marcel Milbig. Hallo Marcel.
Hallo.
Wir hatten ja neulich das Vergnügen beim Zungenspitzer-Festival in Waldbach. Da warst du dabei mit deiner Kamera oder ja, natürlich mit mehreren Kameras, mit dem riesen Equipment. Und da ist ein wunderschöner kleiner Clip rausgekommen, den ich jetzt auch online gestellt habe und möchte an dieser Stelle nochmal vielen Dank sagen.
Ja, gern.
War das so ein normaler, alltäglicher Einsatz für dich?
Also ich sage mal so, das, was ich jetzt da aufgenommen hatte, ist schon eher Standard und normal. Also wir hatten das Festival ja aufgenommen mit zwei Kameras. Eine stand auf einem Stativ, durchgehend die Bühne aufgenommen und eine habe ich dann manuell bedient. Und ja, daraus hat man dann so einen kleinen Clip geschnitten. Mhm. Ich meine, die Endfassung sind jetzt 3 Minuten. Also von den 2 Stunden Programm auf 3 Minuten gekürzt ist nicht immer so einfach.
Das stimmt.
Also ist tatsächlich schwieriger, wie so einen Gesamtzusammenschnitt zu machen.
Beim aktuellen Kabarett muss man halt auch schauen, ja, was ist da noch in einiger Zeit aktuell, weil das soll ja jetzt zum Beispiel auch für das nächste Festival im Herbst werben oder sollen sich die Leute angucken und denken, ja, was kriege ich denn da? Und natürlich, das Festival besteht ja aus ganz vielen Auftretenden. Ich glaube, die repräsentativen 3 Minuten sind ganz gut geworden, ja. Aber du sagst, Veranstaltungen ist so dein tägliches Brot.
Jein. Also ja, im betrieblichen Umfeld kommt es recht häufig vor, denn ich mache eigentlich hauptsächlich, ich würde es mal unter Unternehmenskommunikation und den Begriff abstempeln. Also alle Filme, die Unternehmen, aber auch, ich sag mal, öffentliche Auftraggeber wie Gemeinden, Städte oder das Kultusministerium habe ich schon Projekte gemacht. Hauptsächlich natürlich Unternehmen. Und da ist die Bandbreite sehr, sehr groß, was Filme angeht. Also die Filme werden in verschiedensten Bereichen eingesetzt. Und bei mir ist tatsächlich so, dass die meisten Projekte keine Projekte sind, die nach außen gehen. Also so der klassische Imagefilm, der kommt mal vor, ja. Aber die Haupttätigkeit, die ich tatsächlich da habe, sind interne Filme. Also mal eine Stellungnahme vom Chef, dann mal ein Erklärvideo oder das Unternehmen auch sagen, okay, dokumentieren wir mal die Veranstaltung. Heißt dann, genauso wie wir es jetzt hier gemacht haben letztlich, ne, ich gehe da mit einer Kamera hin. Manchmal sind wir auch zu zweit, war jetzt erst vor kurzem eine tatsächlich im Signal Iduna Park in Dortmund. Das war auch ein schönes Erlebnis. Das ist so eine Veranstaltung, Führungskräftetagung, die findet einmal im Jahr statt. Das sind 200 Führungskräfte vom Unternehmen dann dort. Rausgekommen ist dann tatsächlich so ein 3-4-Minuten-Film mit Musik unterlegt. Das Besondere aber bei der Veranstaltung ist, ich hatte mal ganz am Anfang, wo die Veranstaltungsreihe, nenne ich es mal, angefangen hat, aus meiner Sicht den Fehler gemacht zu sagen, es wäre ja ganz nett, also es ist eine zweitägige Veranstaltung, ist ja eigentlich ganz nett, wenn die Teilnehmer gleich am Morgen, vom zweiten Tag, einen kleinen Rückblick vom ersten hätten. Ja, für die Teilnehmer ist das top, ne? Die kommen da morgens um 9 rein und es läuft mit Musik unterlegt die Stimmungsbilder vom vorherigen Tag. So, jetzt muss man aber bedenken, der vorherige Tag mit Abendprogramm ging so bis etwa 10, 11 Uhr. Und dann muss man ja noch schneiden. Und wer so ein bisschen eine Ahnung hat, was Videoschnitt bedeutet, auch an Aufwand her, der weiß, wie kurz die Nacht hier war. Also wir reden hier von 2-3 Stunden, die ich in Schlaf hatte. Und der zweite Tag war dann ähnlich lang wie der erste. Das sind schon immer sehr, sehr anstrengende Veranstaltungen. Aber wie gesagt, für die Teilnehmer ist es top, wenn die gleich morgens so einen Aufhänger haben und auch wirklich in die Veranstaltung da rein starten können. Das ist auch nicht die Regel.
Ja, und halt immer mitdenken, schauen, was könnte interessant sein, wo könnte ich jetzt die Kamera hinhalten. Jetzt beim Zungenspitzer hast du ja auch immer ganz schön auf die Leute drauf gehalten, die dann ja auch gelacht haben oder geklatscht.
Ja, also das ist tatsächlich gar nicht so einfach, dieses Gespür auch, sagen wir mal, zu entwickeln. Denn man muss ja schon vorher wissen, was in den nächsten paar Sekunden letztlich passiert. Aber es ist natürlich auch ganz viel Ausschuss dabei. Ja, und dann ist natürlich so, sobald eine Kamera irgendwie in den Blickwinkel eines Menschen kommt, verhält man sich anders.
Der Physiker würde sagen, die Messung verfälscht das Ergebnis.
So in der Art, ja. Also das heißt, man muss sich bei so Veranstaltungen auch immer stark zurücknehmen. Man darf jetzt nicht den Fehler machen, irgendwie kreuz und quer zu rennen und ständig die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Das wird nicht funktionieren. Also ja, besser ist es da, sagen wir so, mit dem Teleobjektiv ziemlich weit wegzustehen und dann aus der Ferne die Person ranzuholen. Und auch ein ganz wichtiger Tipp, wer das nochmal machen sollte, das rote Licht an der Kamera auszumachen. Das bringt tatsächlich was, ja.
Nicht, dass dann manchmal gibt es ja auch so super Schlaue, die dann vielleicht auf einen zukommen und einem erklären, was man falsch macht. Das rote Licht lese ich nicht an.
Genau, hast du aufgenommen? Ja, ja. Genau, das Gleiche mache ich auch bei Interviews tatsächlich häufig so, dass man, wenn man sagt, ja, wir üben jetzt erstmal und gucken mal, wie funktioniert es denn, so wenn wir den ersten Take haben, den nehme ich eigentlich grundsätzlich mit auf. Und ich habe ihn schon oft verwendet.
Eine ganz andere Welt als das Auftreten, weil da muss ja ich quasi Inhalt liefern und du guckst, was gibt's für Inhalt, wo kriege ich den her, welchen gebe ich am Ende wieder. Das ist ja im Grunde ganz entgegengesetzt. Mhm. Aber die Frage der Fragen, wie kamst du dazu? Wie hast du damit angefangen?
Ich habe nicht den klassischen Weg gewählt, wie so manch andere vielleicht. Also ich habe es tatsächlich erstmal ganz klassisch natürlich auch in der Schulzeit schon gemerkt, okay, Film ist so das, was ich gerne mal machen möchte. Bin dann auch in die obligatorische Video AG eingetreten, die ich allerdings heute noch leite. Also ich bin am Hohenlohe-Gymnasium, habe ich von einem Lehrer die Video AG übernommen. Ich meine, das war in der 10. Klasse oder 9. oder 10. Klasse. Der ist damals in Rente gegangen, ich war Mitglied und ich habe es dann weitergemacht. Und zu dem Zeitpunkt gab es von der Stadt Öhringen noch die sogenannte Videowerkstatt. Das war im Grunde ein vergleichbares Angebot, allerdings auf Stadtebene. Und da bin ich dann auch entsprechend reingerutscht und wir haben dann irgendwann später auch entschieden, okay, so ein Konkurrenzangebot braucht man eigentlich nicht und haben es dann ein Stück weit zusammengelegt. Ja, seit ich die AG quasi übernommen habe, bin ich von der Schule nicht mehr weggekommen. Was ich dann auch während der Schulzeit gemacht habe, das war als Schüler wahnsinnig toll. Da gab es eine Firma in Öhringen, die hat DVD- und Blu-ray-Vertrieb gemacht. Und da durfte ich mit Freunden zusammen die DVDs von Sat.1-Serien machen. Also so die Perlen des Nachmittagsprogramms Sat.1, hier K11, diese Kommissarin im Einsatz, Richterin Barbara Salisch und all diese Sendungen durfte ich da zusammen mit den Freunden dann das Master im Grunde machen für die DVDs. Als Schüler wahnsinnig toll. Wenn man sich dann aber halt mal überlegt, man muss sich wirklich hunderte von diesen Folgen anschauen. Denn das Material, das wir bekommen haben, das musste man auch noch zurechtschneiden. Wir mussten Kapitelmarker setzen, also wir mussten schon auch sinnvolle Punkte finden. Und dann war es eben so, dass in den 20-Minuten-Episoden immer eine Werbepause dazwischen war. Und nach der Werbepause wurde nochmal ein kleiner Teil wiederholt. Und den musste man natürlich rausschneiden, dass das auch in sich irgendwie eine passende Struktur noch hatte. Ich habe mir gerade auch nochmal vor dem Podcast jetzt hier nochmal die Mühe kurz gemacht, nochmal in die Episoden-Guide da reinzugucken von diesen KL-Folgen. Und ich hatte es damals noch so im Kopf. Also allein schon die Titel dieser Serien sind wirklich bemerkenswert, sage ich mal. Sexattacke hinterm Dresen zum Beispiel. Das ist so ein typischer KL-Titel. Und es ging auch immer darum. Und Richterin Barbara Salisch zum Beispiel ging eine Dreiviertelstunde.
Mit sehr zweifelhaften Schauspielqualitäten.
Genau.
Und diese DVDs, die gingen dann in den Verkauf.
Ja, tatsächlich. Also die K11, die gingen richtig gut. Andere gingen da weniger gut, aber die sind richtig gut verkauft worden. Mittlerweile gibt es sie nicht mehr. Ich habe nochmal in Amazon reingeschaut. Nicht verfügbar. Ich glaube auch nicht, dass sie nochmal kommen.
Dann kommen wir mal zu meiner Lieblingsrubrik.
Alles schon erlebt.
Die Bühnenkollegen frage ich immer, was sie auf der Bühne Absurdes oder Lustiges erlebt haben. Aber bei dir gibt es ja dann eben anderweitige Erlebnisse, die man vielleicht erzählen kann.
Da gibt es viele, viele Dinge. Also was so natürlich ganz klassisch ist, sind so die Versprecher und die Pannen, die Leute vor einer Kamera haben. Gut, das lässt sich jetzt ohne Kontext natürlich nur schwer wiedergeben, aber das ist natürlich immer so ein Punkt, wo man dann auch ins Schmunzeln kommt. Oder wenn man einen Interviewpartner hat, der gefühlt 30, 40 Aufnahmen braucht, um eine 30-Sekunden-Aufnahme hinzukriegen, Man beruhigt dann immer, ja, komm, mach noch mal, ich habe genug Speicherplatz, alles passt. Und dann guckt man immer drauf, wie der Speicherplatz immer weniger wird und dann insgeheim doch hofft, irgendwann, jetzt komm doch mal zum Ende, jetzt schaff doch mal. Ist noch gar nicht so lange her, da hatte ich so ein Interview und da schneidet man sich einen Wolf nachher, ja, wenn man dann aus 20 verschiedenen Aufnahmen irgendwie so 5-Sekunden-Schnipsel raussuchen muss, die ja dann auch noch bildlich zusammenpassen müssen. Ein Erlebnis, wo mich jetzt nachhaltig vielleicht auch in meiner Arbeitsweise so ein bisschen beeinflusst hat, da hat man auch einen Dreh, wir waren zu zweit bei so einer, bei der Firma und haben eine Interviews geführt und so B-Roll noch dazu gemacht, also Aufnahmen, die quasi über dieses Interview drüber gelegt werden, ja, so eine Gesprächssituation oder sowas. Mein Kollege war in der Kamera und dann wollte er die Kamera anmachen und sagt mir, sie geht nicht an. Und dachte ich, okay, gut, wir probieren es nochmal. Und in dem Moment kam dann der Referent rein, ja, und sagt, ja, wir können loslegen. Gut, dann dachte ich mir, okay, wir üben nochmal, wir gucken nochmal und guck mal, wo du gerade sitzen musst und so. Und mein Kollege im Hintergrund versucht, diesen Anschaltknopf von der Kamera ständig an, aus, an, aus, an, aus. Und es ging wohl nicht, ja. Und irgendwann hat er dann tatsächlich aber nochmal das Okay gegeben und hat gesagt, wir können drehen. Und da war ich echt erleichtert. Und ja, Fun Fact, die Kamera ging noch ein einziges Mal für die letzte Aufnahme an, die wir in diesem Dreh gebraucht haben. Danach war sie Elektroschrott. Haben es dann zum Hersteller geschickt. Man muss jetzt dazu sagen, der Hersteller sitzt in Großbritannien und das war zur Zeit von Corona und dem Brexit. Dann war ein halbes Jahr rum tatsächlich. Und dann habe ich eine neue bestellt. Und auch wegen genau diesen Problematiken hat das auch wieder einen Lieferzeit gehabt von über einem halben Jahr. Ja, und die Kamera kam dann an und hatte ab Werk einen Displayfehler. Dann habe ich die zurückgeschickt und wieder eine neue bekommen. Und daraus habe ich tatsächlich gelernt, ich gehe seitdem nie wieder auf einen Dreh ohne eine zweite Ersatzkamera. Ja, vielleicht auch nochmal so eine skurrile Erfahrung. Normalerweise, also meine Projekte, wenn ich so zurückblicke, ich hatte nie großartige Probleme mit irgendwelchen Kunden, bis auf einmal. Die haben uns Informationen gegeben, ich habe mir Informationen von der Webseite geholt, Flyer und all diese Möglichkeiten, die es so im Internet gibt, und habe dann daraus erstmal ein Drehbuch geschrieben, dass man so eine Grundbasis hat, worüber man spricht. In dem Film war auch ein Sprechertext dann vorgesehen, ja, und den habe ich mal formuliert, so mit den Informationen, die ich habe. Das Drehbuch haben wir dann zum Kunden geschickt und ja, alles toll, okay, wann können wir drehen? Ja, gut, dann haben wir einen Drehtermin ausgemacht und haben tatsächlich mit Version 1 des Drehbuchs gedreht. Ja, also keine Änderung an dem Drehbuch. Kurz nach dem Dreh kam eine E-Mail, wo ich mir dachte, was ist jetzt los? Da stand dann nämlich sowas drin wie, ja, das Drehbuch ist inhaltlich ja komplett falsch und das können wir so nicht lassen. Und ich habe das Drehbuch jetzt mal selber geschrieben und wir werden den Aufwand für das Drehbuchschreiben natürlich nicht zahlen. Ach ja, ich habe den Text ja schon geschrieben und ja, wir haben ja so selber eingesprochen. Dann kam mit der gleichen E-Mail, kam dann schon quasi die Audio-Files, die ich da drunter legen sollte. Diese Audio-Files waren von den Mitarbeitern des Unternehmens und zwar von vier verschiedenen Personen. Also katastrophale Audioqualität im Grunde. Ja, und baut es da mal drunter. Der Text passte nicht mehr wirklich zu den Aufnahmen dazu. Und wenn man sich jetzt mal als Zuschauer vorstellt, ich schaue mir einen Film an, wo so Büroatmosphäre und ja, typische Imagefilmbilder irgendwie drin sind. Und dann sprechen plötzlich vier verschiedene Personen zu dir. Ohne eine Ankündigung wechselt mitten im Film die männliche Person zu einer weiblichen Person. So plötzlich, ohne irgendwelche Ankündigung. Gut, ich meine, in der Audiodatei war jetzt auch der Chef dabei, der eben dann auch nochmal gesprochen hat. Vielleicht wollte der ja auch irgendwie unbedingt da nochmal rein. Aber das muss ich halt erklären. Ich kann nicht einfach mitten im Film den Sprecher wechseln. Man hätte das ja machen können, ja. Man hätte da ja auch wirklich sagen können, okay, wir sparen uns vielleicht die Kosten für einen Sprecher. Ich würde es nicht empfehlen, weil viele überschätzen sich maßlos, gut sprechen zu können. Also ich würde es immer über einen professionellen Sprecher lösen. Aber grundsätzlich kann man es natürlich machen.
Der bekannteste Fall ist ja Herr Seitenbacher, der ja ganz
Genau.
persönlich auch, und das funktioniert.
Ja.
Aber immerhin, das Mikrofon stimmt ja auch bei ihm.
Genau.
Gut, ja, das war's dann schon wieder. Wir sind wieder durch die Zeit geeilt. Ich freue mich, dass du heute dabei warst, Marcel Milbich, Und das war Folge 49.
Wunderbar, Dankeschön.
Diesen Podcast gibt es jede Woche auf www.zungenspitzer.de/podcast und auf allen wichtigen Podcast-Plattformen. Witzig, persönlich und kompakt und immer mittwochs. Mein Name ist Tilman Lucke und nächsten Mittwoch treffe ich in der Jubiläumsfolge 50 einen alten Bekannten, nämlich Sebastian Hengstmann. Wir reden ja jede Woche in unserem Politik-Podcast mit Augenzwinkern über aktuelle Ereignisse, aber nun hat er es endlich auch in dieses Hörerzeugnis als Gast geschafft. Übrigens gibt es von Lucke und Hengstmann am Montag, dem 27. Mai, eine kleine Sonderfolge zur anstehenden Europawahl. Wir schauen ein bisschen auf die Parteien, Länder, Kandidaten und Anekdoten zur Wahl. Die regulären Folgen gibt's dann immer donnerstags. Eine Aktualisierung gibt es noch zum nächsten Zungenspitzer-Festival. Zusätzlich zu den Gemeinden Bretzfeld, Öhringen und Harthausen konnte jetzt auch noch Adelsheim als weiterer Standort für das Festival gewonnen werden. Dort waren wir auch schon mal zu Gast. So dass nun an 4 von 5 Wochenenden im November, genauer gesagt vom 1. bis 3., vom 8. bis 10., vom 15. bis 17. und vom 29. November bis zum 1. Dezember 2024 an insgesamt 12 Abenden Kabarett in der Region geboten wird. Infos gibt es an dieser Stelle oder im Newsletter unter www.zungenspitzer.de/newsletter. Wir hoffen auf volle Häuser. Außerdem möchte ich kurz auf ein ungewöhnliches Jubiläum hinweisen, denn wenn jemand 100 Jahre alt wird, ist das schon von Natur aus bemerkenswert. Am Samstag erreicht Walter Schultheiß dieses Alter, ein schwäbischer Volksschauspieler wie aus dem Bilderbuch. Ich erinnere mich noch gut an die vielen Schwenke, die ich damals als Kind im SDR, dem Vorgänger des SWR, mit Begeisterung verfolgte. Oder die humorvolle Serie Der Eugen über einen schwäbischen Wengerter, die Pflichtprogramm war, wenn ich bei meiner Oma auf dem Fernsehsofa saß. Auch seine Schallplatten mit Gorgenwitzen über Tübinger Weinbauern aus den 70er Jahren sind im Ländle allgemeingut. Auch wenn der Tübinger Wein heute bei weitem nicht mehr die Löcher in den Magen frisst, die der Reutlinger Wein wieder zuzieht. Damals konnte man beide nur mit ein bisschen grünem Salat genießen. Oft stand Walter Schultheiß zusammen mit seiner Frau vor der Kamera, die den sogar noch schwäbischeren Namen Trudel Wulle trug. Eine Dauerrolle hatte er im Bienzle-Tatort als pedantischer Vermieter Herr Romminger, der als Running Gag immer aus seiner Wohnung stürmt, wenn der Kommissar die Treppe raufgeht. Man kennt Walter Schultheiß fast nur in alten Rollen. Irgendwie war er schon immer alt und doch alterslos. Und wer das schöne schwäbische Adjektiv Knitz nicht kennt, der muss nur einmal das Gesicht von Walter Schultheiß googeln, dann erklärt es sich von selbst. Vor einigen Jahren spielte er die Hauptrolle als Patriarch eines schwäbischen Weltmarktführers, der von Chinesen geschluckt werden soll. Der Film Global Player, wo wir sind, ist vorne, ist eine wunderbare Tragödie, denn der Ausverkauf an die seelenlosen Chinesen ist natürlich unausweichlich. Am Wochenende wird der Film im SWR wiederholt. Das war's aber nun wirklich für heute. Danke an meinen Gast Marcel Milbich und bis zum nächsten Mal.